Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Talking Basketball. Hier ist Olli D. und Stefan K. Also nicht Hubert K., Stefan K. Auch genannt Stefan Koch, the Coach. Hallo Stefan.
Hallo Olli. Kennen die Leute eigentlich deinen wahren oder deinen Nachnamen, weil du immer nur Olli D. bist? Also der Mann heißt Dütschke mit Nachnamen. Ich will es jetzt vielleicht einfach mal preisgeben.
Dankeschön, Dankeschön. Jetzt habe ich noch mehr Groupies, Dankeschön. Steht denen noch mehr vor der Tür. Eieiei. Hubert K. kennst du noch, ne?
Ja, das ist aber nicht so mein Musikstil.
Ne, da wollen wir nicht über Musik reden. Wir haben heute ja einen Meister. Aber da redet er gar nicht gerne drüber, das weiß ich. Einen mittelfränkischen Meister.
Ja, und zwar in einer anderen Sportart. In der einzig wahren Sportart, muss ich sagen. Also mein Onkel hat die Basketballabteilung beim TV 1860 Licht mitgegründet und ist dort sowas wie eine Legende. Und er hat mal zu mir gesagt, Stefan, ein richtig guter 400-Meter-Lauf ist besser als jedes Basketballspiel. Also der war ein großer Leichtathletik-Fan, hat auch Leichtathletik gemacht, will aber jetzt nicht sagen, wie sein 400-Meter-Lauf ausgegangen ist, den er als Sprinter mal gemacht hat, weil er zu schnell angegangen ist. Aber unser Gast heute, der ist ein sehr guter Leichtathlet gewesen, vor allen Dingen in der Königsdisziplin.
Genau. Wir hatten übrigens schon mal einen Leichtathlet, ne? Nur weil wir als Programminweis, erinnerst du dich? Der war vorher Weitspringer.
Bitte?
Der war vorher Weitspringer. War das nicht Mr. Green?
Desmond, natürlich.
Desmond Green war ja auch Leichtathlet. Aber wir haben einen Leichtathlet aus wenn ich sage, mittelfränkischer Meister, dann wissen wir ja ungefähr, aus welcher Region er kommt. Ne? Also wohl nicht aus Ostfriesland, wenn er mittelfränkischer Meister war. Ne?
Ja, aber er hat den fränkischen Zungenschlag nicht so voll drin.
Das will man mal rauskriegen, warum das so ist. Also es ist auch kein Spieler, es ist auch kein Trainer. Es ist, darf man sagen, der Macher? Ja, ne?
Du darfst alles.
Ich darf alles. Der Macher eines Traditionsclubs, den wir mal fragen wollen, weil wir das ja immer fragen, auch als Macher, hat er denn einen zweiten Vornamen? Das Kopfschütteln hört man nicht. Er kann schon sagen...
Ich muss mich jetzt noch zusätzlich konzentrieren, dass ich mein R nicht so sehr rolle. Nein, ich habe keinen zweiten Vornamen.
Er hat keinen zweiten Vornamen, aber er ist auf dieser Achse Bayreuth-Bamberg ist er schwer unterwegs gewesen. Und im Moment ist er beim neunmaligen deutschen Meister.
Genau. Und wenn er seinen Namen sagt, dann hört man das rollende R gar nicht.
Das darf ich mir jetzt vorstellen, ja? Also,
um den, wen haben wir denn da?
Diesen Schauspiel am Ende zu machen von euch beiden. Ja, hallo, Philipp Galeski, Geschäftsführer von Brose Bamberg derzeit. Und ja, schön, dass ich bei euch sein darf.
Na, bei Brose kommst du so ein bisschen durch. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Ja, Philipp, wir haben es schon angesprochen. Sportliche Vergangenheit als Zehnkämpfer. Erzähl mal, wie war das? Ist ja eher ungewöhnlich, weil die meisten Kinder und Jugendlichen gehen ja eher Richtung Ballsportart.
Ja, ich muss auch wirklich sagen, es ist jetzt irgendwo so ein bisschen, das wird jetzt nicht dem gerecht, was, glaube ich, die wirklich guten Leichtathleten auch Tag für Tag leisten müssen. Weil ich war wirklich eher auch nur so hobbymäßig unterwegs. Ne? Leichtathletik hat nicht mehr so, leider nicht mehr so diese große Reichweite, sodass du mal schnell so ein Bezirksmeister auch mal werden kannst, nur durch quasi deine Teilnahme. Deswegen, ich habe mit Leichtathletik zwar schon im Kindesalter gemacht, ne? So wie wir es jetzt auch im Basketball kennen, dass viele zur Ballschule gehen, um möglichst den Umgang mit möglichst vielen Bällen zu lernen und dann eben auch zum Turnen gehen. Und so habe ich da eben auch Leichtathletik gemacht. Habe dann, weil es bei mir auf dem Dorf quasi nichts anderes gab als Fußball, Fußball gespielt. Und irgendwann dann, wie ich so 16 war, wurde in einem anderen Dorf, das ein paar Kilometer weiter ist, in Dietenhofen, eine Leichtathletikabteilung neu aufgebaut von einem ehemaligen, und dem würde ich schon sagen, einem relativ guten Zehnkämpfer vom Horst Spiegel. Und habe mich da eben mit angeschlossen und habe da eigentlich erst so richtig dieses Leichtathletik wieder gelernt. Und weil man eben, weil ich erst sehr spät dazugekommen bin, vielleicht ein bisschen Grundlagen hatte, aber nicht so richtig konnte, habe ich einfach eben alles gemacht, also Zehnkampf. Ich konnte nicht richtig, sondern alles so ein bisschen und habe dann eben diesen Mehrkampf da gemacht. Das war wirklich extrem stark, war richtig schön, aber natürlich auf einem wirklich überschaubaren Niveau. Ne? Also wir sind, keine Ahnung, 100 Meter, 400 Meter und so weiter, war ich vielleicht mal bei den Bayerischen Meisterschaften mal dabei, weil ich die Qualifikationen hatte oder für Weitsprung oder was auch immer. Aber dann eben den Einzelsport, in den Einzelzielen immer nur der Ferne liefen und für den Zehnkampf hat es halt vielleicht mal zu den deutschen Mehrkampfmeisterschaft gereicht. Aber wie gesagt, es ist jetzt, also für die Teilnahme, ne, logischerweise, es ist aber wirklich alles auf einem überschaubaren Niveau gewesen. Klar, wir haben schon viel trainiert, es hat auch viel Spaß gemacht, aber das hat nichts mit Profi oder mit Profisport zu tun gehabt. Ne?
Ja, jetzt mach's nicht geringer, als es ist. Also ich finde das schon Wahnsinn. 10 Disziplinen. Was war denn von diesen 10 Disziplinen im Zehnkampf deine Lieblingsdisziplin und was konntest du eigentlich am schlechtesten?
Ja, wie gesagt, ich will es auch nicht schlecht machen. Wir haben schon hart trainiert auch. Das ist es nicht. Aber ich meine nur, dass ein aktueller Leichtathlet, dass mir das mal ein bisschen leid tut, wie schlecht Leichtathletik eigentlich in der aktuellen Sportwelt wegkommen. Das nervt mich einfach immer so ein bisschen. Ne? Weil du siehst, dass eigentlich die deutschen Leichtathleten, ne? wie die Hamburger Weitspringerin, die extrem stark ist, die Weltspitze ist, aber auch Niklas Kaul, Weltmeister im Zehnkampf. Für mich geht es so ein bisschen unter. Und ich habe immer so das Gefühl, es war so gerade in den 80er, 90ern, hat Leichtathletik einen komplett anderen Stellenwert gehabt. Und ich würde mir wünschen, dass neben Basketball eben auch unter anderem auch eine Leichtathletik so viel mehr ins Rampenlicht kommen würde. Ne? Und deswegen möchte ich da mich nicht zu sehr in den Vordergrund drücken. Also Zehnkampf an sich ist ein super Erlebnis. Das kann ich auch jedem mal empfehlen, der dem vielleicht ein bisschen langweilig ist. Es gibt auch so Jedermann Zehnkämpfe zum Beispiel. Da kann man wirklich auch mal alles ausprobieren. Das ist wirklich cool. Das geht über 2 Tage mit ein paar Erleichterungen. Bei mir, ich bin eigentlich eher so vom Sprinten gekommen, habe da immer recht viele Punkte gemacht. Also sprich, du fängst ja mit 100 Meter an. Normal ist es auch so, wenn du relativ schnell bist. Deswegen, da hast du im Zehnkampf auch Vorteile. Da kannst du auch Weitsprung normalerweise, weil du musst einfach möglichst schnell anlaufen und irgendwo dieses Brett treffen und halt dann einen großen Schritt machen, sage ich mal so. Ne? Dann hast du schon eine gewisse, dann hast du auch schon ein paar Punkte gemacht. Dabei hast du natürlich auch die 400 Meter. Ja? Wenn du 100 Meter kannst, kannst du in der Regel auch die 400 Meter ganz gut laufen. Hürden ist dann so eine Disziplin, die auch in die Richtung geht. Also ich bin eigentlich immer vom Laufen gekommen, vom Sprinten her. Und habe mir den Rest dann irgendwo so beigebracht. Von den schlechten Disziplinen war es dann eher Hochsprung, da hatte ich eine grauenvolle Technik, wo ich jetzt mit 1,90 jetzt nicht so wahnsinnig klein bin, aber das war einfach nicht gut. Da habe ich auch bei den deutschen Meisterschaften mal einen Salto Nullo gebaut, also sprich, beim wichtigsten Wettkampf habe ich dann da 0 Punkte abgeräumt, das war nicht so toll. Stabhochsprung, weil ich es einfach nie gemacht hatte zuvor, das habe ich eigentlich nur erst beim Wettkämpfen gelernt. Was so eine Disziplin war, wo ich nicht so richtig gut war, aber die mir extrem gut gefallen hat, war zum Beispiel Diskuswerfen. Das ist so eine richtig schöne, klassische Bewegung, wo du einfach indem du die Impulse im richtigen Moment aneinander fügst, einfach eine schöne Weite dann erschaffst. Und was vor allem die Sache auch ist, du musst einfach viele Würfe machen und merkst dann auch, dass du immer besser wirst. Das ist einfach eine schöne Disziplin.
Willkommen beim Leichtathletik-Podcast.
Ihr habt mich gefragt, ich habe
die Antwort. Gehörte auch zu deiner Vita dazu. Ich frage Stefan nicht nach 10 Disziplinen im Zehnkampf, der kommt wahrscheinlich nur auf 3. Das machen wir jetzt nicht.
Nein. Erster Tag 100 Meter Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung 400 Meter, zweiter Tag 110 Hürden, Diskuswerfen, Hochsprung, Speerwerfen 1500 Meter. Ende der Durchsage.
Das hat er sich, weil er wusste, dass wir uns mal treffen, in 3 Tagen recherchiert und aufgeschrieben. Dankeschön, Stefan. Wie viel Disziplin hast du denn als Geschäftsführer eines Bundesliga-Basketballclubs? Hast du auch 10 Disziplinen oder hast du unendlich mehr?
Ich glaube, das ist vielfältiger auf jeden Fall. Ja, also du musst schon, es ist eigentlich so, du hast ja nicht so einen wirklich geplanten Tag, sondern es ist ja, wenn du Geschäftsführer bist, dann musst du auch immer diese Spontanität haben, weil oftmals irgendwas reinkommt, weil du bist ja eher oftmals so ein Problemlöser. Du bist ja eher, ich würde mal sagen, so ein bisschen Stratege, weil du versuchst, irgendwo eine Richtung vorzugehen, aber gleichzeitig machst du den ganzen Tag nichts anderes, als immer Probleme zu lösen. Und da musst du natürlich breit aufgestellt sein, weil es vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo du sagst, okay, das und das erwartet mich heute und am Abend habe ich genau das erledigt, sondern ja, vieles Unvorhergesehenes, oftmals viele neue Sachen. Deswegen musst du da eigentlich schon eher so ein Generalist sein. Ich glaube nicht, dass man irgendwie ein Experte auf einem Gebiet sein muss, aber du musst dich schon in verschiedene Sachen einfach reindenken können.
Das passt ja zum Zehnkampf. Was ist denn da in deinem täglichen Tun deine Lieblingsdisziplin oder was machst du als Geschäftsführer so gar nicht gern?
Was macht man gerne?
Gar nichts.
Das ist wirklich Pause.
Nein, Quatsch, um Gottes Willen, so schlimm ist es nicht, aber
ich glaube. Ja, dass es leicht wird für dich hier in unserem Podcast, das war klar. Du, jetzt bist du.
Ja, das ist, da muss ich jetzt immer ein bisschen nachdenken. Also, was macht man gerne? Also, natürlich ist es schon so, dass der Kontakt mit den verschiedenen Menschen, mit den unterschiedlichsten Menschen, ist immer sehr, sehr schön. Gerade wenn man auch sieht, dass was vorangeht und dass es auch wirklich funktioniert. Ne? Also ich habe jetzt so ein konkretes Beispiel, was mir richtig viel Spaß gemacht hat, was überhaupt nichts mit der BWL-Mannschaft zu tun hat, sondern es war, wir haben in der JBWL, haben wir in den Playoffs gegen Bayern München gespielt. Und hier bei uns im Trainingszentrum in Strulldorf, wir haben das Hinspiel in Münchenhaushof verloren. Und im Rückspiel waren dann da in unserem Trainingszentrum über 500 Zuschauer und auch die Fanclubs, und die haben da wirklich die Kleinen nach vorne gepeitscht. Da war eine sensationelle Stimmung. Das kann man sich vorstellen, in so einer Trainingshalle, wo eigentlich kaum Zuschauerplätze überhaupt sind. Und da sind dann Trommeln und Fanclubs, und du merkst dann auch wirklich, wie dann auch, wie die Mannschaft, wie die Jungs dankbar sind, dass sie ja diesen Support bekommen sind. Auf der anderen Seite auch komplett geflasht waren, auch teilweise auch die Würfe von den Zuschauern insofern beeinflusst wurden, als dass er auf einmal getrommelt wurde, wenn der gerade seinen Dreier der Gegner versucht und der dann den Dreier komplett verzogen hat und Airball geworfen hat. Aber es war richtig schön zu sehen, dass du merkst, okay, dieses Basketball ist mehr als dieses reine Profi-Sein, sondern es ist auch wirklich, das ist in dieser Stadt verankert. Ne? Weil zu welchem Nachwuchsspiel kommen heutzutage noch mehrere hundert Zuschauer? Vor allem, ich glaube, wir haben kurz darauf auch ein Profispiel gehabt, am Tag darauf oder so. Also es war wirklich so, du hast gemerkt, okay, das ist diese Begeisterung in der Stadt. Und das, sowas sind solche Momente, dass ich mich wirklich freue. Oder genauso, wenn ich jetzt in Bamberg laufen gehe, dann kommst du an den Freiplätzen vorbei und du siehst da halt, dass da wirklich bis spät in die Abendstunden wird da halt wirklich Basketball gespielt. Ne? Und das sind so schöne Momente, wo man sieht, okay, das Ganze ist nicht nur rein auf diesen Profisport und auf diese paar Auftritte in den Hallen begrenzt, sondern es geht wirklich auch darüber hinaus. Und wir sind natürlich auch im Alltag von Personen. Und das sind so diese Momente, wo man so eine gewisse Sinnhaftigkeit in seinem Tun auch sieht.
Jetzt hast du darüber gesprochen, wie Basketball in Bamberg verankert ist. Wie ist denn Basketball bei Philipp Galewski verankert? Oder anders, was war dein erster Kontakt mit dieser Sportart?
Ja, leider viel zu wenig, weil ich nie die Möglichkeit hatte, so richtig mal Basketball zu spielen oder Basketball beigebracht zu bekommen. Also ich kann mich erinnern, dass wir so in der dritten, vierten Klasse war, hat ein Freund von mir, die hatten einen Basketballkorb in der Hofeinfahrt, da haben wir ein bisschen geworfen, haben nie was getroffen. Das Schlimmste war, wenn du vorbeigeworfen hast und der Ball ist dann, also das an dem Dach hinter, das Bett ging quasi über das Dach hoch und dann ist der Ball genau hinter diesem Bett gelandet, sodass wir den Ball dann los hatten und den erst wieder aufwendig holen mussten, weil er dann zwischen Bett und Dach eingeklemmt war. Wie gesagt, das war so die ersten Basketballerfahrungen, die man nicht wirklich Basketballerfahrungen bezeichnen kann. Eigentlich dann tatsächlich erst durch die Leichtathletik, weil wir als Leichtathleten immer sehr gerne Basketball zum Aufwärmen gespielt haben, weil das einfach, ja, dieser kontaktlose, in Anführungszeichen, Sport, der ist natürlich für Leichtathletik extrem gut geeignet, weil es sind keine Fouls, du kannst als Leichtathlet normalerweise relativ gut springen, was natürlich im Rebounding relativ wichtig ist. Du kannst es auch co-edukativ spielen, also sprich auch mit Frauen kannst du das ganz gut kombinieren, ne? Weil es ja letztendlich dann, wenn du das entsprechend richtig einstellst, kannst du dann da einfach in der großen Gruppe einfach Basketball spielen. Und wir haben dann tatsächlich zum Aufwärmen, es sollte immer nur so 10, 15 Minuten gehen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt hat eigentlich das Basketballspiel länger gedauert als das eigentliche Training. Also deswegen war das wirklich für uns immer ein Highlight, Basketball zu spielen. Das war so mein erster Kontakt tatsächlich. Mhm. Ja.
Und wie ist es dann gekommen, dass du beim Basketball eingestiegen bist? Wenn man Wikipedia nimmt, dann steht da, Philipp Galewski ist ein deutscher Sportökonom. Bist du vom Sport her dazu gekommen, aus deiner Liebe zum Sport her so eine Funktion zu übernehmen oder aus deiner Funktion als Ökonom?
Aus meiner Funktion als Mitarbeiter des damaligen Hauptsponsors Medi. Und ich habe eben das Sponsoring auf Medi-Seite für die Sportmarke CP verantwortet. Und damals der BBC Bayreuth wurde zum Medi Bayreuth und dann hieß es, okay, wir brauchen, da wurde ein Geschäftsführer gesucht und der Hauptsponsor Medi hat dann eben mich vorgeschlagen, dass ich das doch machen könnte, indem ich quasi Medi den Rücken kehre und zum Basketball wechsle. Ja, die wollten da, wie soll man sagen, in Bayreuth war einfach so das Bestreben, einen hauptamtlichen Geschäftsführer zu installieren und dabei fiel eben die Wahl auf mich. Also ich bin da eigentlich eher so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen.
Klingt so, als ob du reingeschubst worden bist und es gar nicht deine eigene Entscheidung war. Ist das so?
Ja, genau so ist es gewesen.
Okay, Und wenn du es jetzt im Nachhinein betrachtest, Glücksfall für dich, wie bewertest du es grundsätzlich und dann natürlich auch deine 3,5 Jahre in Bayreuth, in denen der Verein ja durchaus eine beachtliche Entwicklung genommen hat?
Also ich mache mir nie über irgendwelche Sachen, was meinen Beruf betrifft, habe ich mir nie irgendwelche Gedanken gemacht. Ich habe mich tatsächlich auch noch nie irgendwo beworben, sondern ich bin immer irgendwo hingeschubst worden oder hat sich immer irgendwie eine Option aufgetan. Ich habe es mir auch nicht leicht gemacht, weil ich ehrlich sagen muss, dass ich den Job, den ich damals bei Media hatte, den habe ich immer nicht gerne gemacht. Wir hatten ein herausragendes Team, das hat richtig Spaß gemacht. Beim Basketball, wie ich dann angefangen habe, da muss ich schon sagen, es war mit unheimlich viel Arbeit verbunden. Das darf man echt nicht unterschätzen. Damals musste die Geschäftsstelle quasi neu aufgestellt werden. Ich habe damals auch noch meine Masterarbeit nebenbei schreiben müssen. Also das heißt, ich war eigentlich Tag und Nacht eigentlich nur beschäftigt. Also ich habe da überhaupt keine Freizeit mehr gehabt. Weiß auch, dass ich da wirklich bis in der späten Nacht im Büro war, wenige Stunden geschlafen habe und dann ab wieder ins Büro. Das war wirklich eine harte Zeit, aber man hat damals auch unheimlich viel gelernt, weil ich komplett durch alle Abteilungen wandern konnte. Also ich habe wirklich mich ums Ticketing gekümmert, Trikots bestellen, Merchandising, dann aber auch beim Hallenaufbau. Ich kann mich noch erinnern, dann vor dem ersten Saisonspiel haben wir noch von den Rotobanden die Banden eingezogen zusammen in der Halle. Bis 3-4 Uhr nachts und am nächsten Tag ist dann quasi schon die gegnerische Mannschaft dann angekommen, um zu trainieren. Also das war damals eine unheimlich intensive Zeit und man hat auch sehr viel gelernt. Und das Team in der Geschäftsstelle ist auch so Stück für Stück entstanden, ist zum größten Teil auch heute noch genau in dieser Konstellation hier. Und was man dazu auch sagen muss, man hat natürlich unheimlich viel gelernt, ne? Ich meine, auch mit deinem Bruder, mit Mike Koch, der natürlich da auch eine Basketball-Legende ist, das muss man einfach so sagen, wo man auch sehr viel einfach mitbekommen hat, was einfach Basketball auch bedeutet, weil kannte ich ja nicht, weil ich ja kein Basketballer bin. Dadurch konnte man einfach sehr, sehr viel lernen und letztendlich, was dann halt das Schöne war, und ich meine, du hast es kurz angesprochen, es waren letztendlich 4 Saisons, 3,5 Jahre. Wir haben angefangen also meine Karriere quasi oder meine Resultate waren halt Platz 16, was wirklich eine furchtbare Saison war, was man niemandem wünscht, dass man auf Platz 16 in die BWL, also ja, du bist nicht abgestiegen, aber wir haben de facto, glaube ich, die gleiche Punktzeit gehabt wie der erste Absteiger. Das war eine reine Katastrophe diese Saison. Wir haben es irgendwie geschafft, oben zu bleiben. In der zweiten Saison dann 12. Dann war der Wechsel zu Raul Korner und wir sind 4. geworden und dann nochmal 5. geworden in der BWL. Das war schon Wahnsinn, ne? Wenn du dann auf einmal diese kompletten Emotionen mitnehmen kannst, wenn dann auf einmal auch alles funktioniert, was du dir so vorgestellt hast, wenn die Sponsoren kommen, wenn du den Tag massiv steigern kannst, wenn du auf einmal auch international spielst, wir da auch mal extrem erfolgreich waren. Wir sind erst im Viertelfinale gegen Ludwigsburg rausgeflogen, ansonsten wären wir sogar noch ins Top 4 eingezogen. Das war sensationell. Und ich glaube, wenn man so eine Entwicklung mal mitmacht, das ist einfach, das sind super Erlebnisse. Ich glaube, dadurch habe ich auch werde ich immer eine besondere Verbindung auch zu Raul Korner haben, weil wir da einfach, weil es einfach sehr intensiv war.
Deine Beziehung zum Basketball, siehst du denn, weil du ja sagst, du bist ein bisschen reingeschubst worden, es hätte ja theoretisch auch ein Handballverein sein können oder ein Eishockeyverein, deine Beziehung zum Basketball, ist es, wenn du es heute siehst, eine Zweckgemeinschaft oder hast du dich auch ein bisschen in diesen Sport verliebt? Ist es auch eine Liebe geworden?
Ich würde sagen, also ursprünglich mal habe ich gesagt, ich möchte niemals bei einem Verein oder Verband arbeiten. Ja, da bin ich jetzt. Basketball, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja doch oft eingeladen oder ich schaue mir oft auch andere Sportarten an. Eishockey, Handball, was auch immer, auch auf einem hohen Niveau. Fußball sowieso. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mit diesen Sportarten überhaupt nichts mehr anfangen kann. Also ich kann mich langweilen, diese Sportarten unheimlich, beim Live-Zuschauen auch. Weil Basketball einfach viel facettenreicher ist, weil es viel schneller ist, weil viel mehr passiert. Gerade dieses Basketball ist sehr kompliziert, was vielleicht auch viele von diesem Sport erstmal abhält. Aber ich glaube, wenn du einmal in diesen Bann gezogen bist, dann bleibst du da auch drin, dann kommst du auch nicht mehr raus. Und dann tust du dich auch schwer, dich wieder auf andere Sportarten irgendwie einzulassen. Weil es einfach, du hast diese, ne, dass jede Millisekunde oftmals zählen kann, dass es wirklich so eine Mischung aus Schnelligkeit ist, aber dann auch wieder Genauigkeit. Ich glaube, das ist eine extrem besondere Sportart und ich würde mich niemals als Basketball-Experten bezeichnen, ne, weil da muss ich mich nur mal 5 Minuten mit Stefan unterhalten, um sofort zu wissen, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß mehr, als ich zugebe, aber also ich sehe mich durchaus als Basketball-Laie, aber als sehr, ich schaue es mir sehr, sehr gerne an, auf jeden Fall. Also wirklich Basketball, ich bin da wirklich voll mittlerweile drin und es macht mir großen Spaß. Und ja, hat mich da auf jeden Fall in Bann gezogen. Und ich bereue es, wie gesagt, dass ich als Kind nie die Möglichkeit hatte, Basketball spielen zu können, weil ich glaube, ich jetzt im Nachhinein hätte ich unheimlich gern Basketball gespielt.
Also dann schon die Liebe geworden, ja?
Auf jeden Fall, ja.
Gut. Wir haben darüber gesprochen, in Bayreuth, du bist reingeschubst worden. Ist deine Rückkehr ins Basketballgeschäft, ins Operative, im Prinzip auf die gleiche Art und Weise wieder passiert, letztendlich schon, oder?
Ja, absolut. Also ich habe mich bewusst auch nach dieser Zeit in Bayreuth, ich habe es ja beschrieben, dass ich sehr intensiv war, dass man sich dann irgendwann überlegt hat, okay, eigentlich ist es ja schon so ein Hamsterrad. Ne? Jede Saison beginnt immer wieder neu, du musst jedes Mal wieder Spieler rekrutieren, gerade an so einem kleinen Standort, ne, wo du, wir hatten damals Nemon Brooks oder Asimarei, die man dann mal längerfristig halten konnte. Ich rede jetzt nicht von Basti Doyle oder Andy Seifel, die eine Sonderrolle hatten, die wir auch bewusst länger gehalten haben. Aber es war jedes Mal so ein Kampf, dann wieder die neuen Verträge. Du bist erfolgreich und schon wandern deine Spieler ab und du musst um die kämpfen. Und es war irgendwann, habe ich mir gedacht, okay, mache ich das jetzt wirklich über viele Jahre immer in diesem Hamsterrad gefangen zu sein und habe mich da bewusst eigentlich dann auch dazu entschieden, wirklich dann aus diesem professionellen Basketball rauszukommen. Und eigentlich wollte ich dann Basketball nur noch als Fan, vielleicht als Sponsor, Förderer irgendwie so dann sehen. Bin aber letztendlich dann halt eben bei Brose gelandet, bei Michael Stoschek. Und wie du es gerade richtig beschrieben hast, von einem Moment auf den anderen war ich dann da eben wieder drin und bin dann wieder reingeschubst worden, genau.
Konntest du Nein sagen? Wolltest du Nein sagen oder war das von oben wieder gegeben?
Ich glaube, ich hätte schon Nein sagen können, aber es war schon wirklich eine sehr ehrliche Bitte von Hans Stoschek, das zu machen. Die hätte ich in dem Fall kaum ausschlagen können, ja.
Das klingt aber nicht so, als ob du das mit zu diesem Zeitpunkt mit letzter Überzeugung angegangen bist. Ist diese Überzeugung mittlerweile gewachsen oder sagst du, das ist eine Übergangszeit für mich und in ein, zwei Jahren, dann mache ich wieder was anderes, weil du hast ja auch von diesem Hamsterrad gesprochen.
Nee, mir war tatsächlich schon bewusst, ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das, dass ich das auch wirklich, da musst du auch committed sein. Du kannst nicht irgendwie auf Halbgas Geschäftsführer sein, das funktioniert nicht. Also zumindest bin ich nicht der Typ dafür. Also du musst wirklich dann voll durchziehen. Es fragen mich tatsächlich sehr, sehr viele, wann ich wieder gehe, ob das irgendwie befristet ist. Also ich habe tatsächlich einen unbefristeten Vertrag, da gibt es auch irgendwie kein Enddatum oder irgendwas. Deswegen, ich habe es auch gesagt, ich habe mir über sowas nie Gedanken gemacht. Das Einzige, wie gesagt, was ich wusste, ist, wenn ich da Ja sage, dass ich das jetzt machen werde, dass es dann eben losgeht und dass ich da erstmal dabei bin. Und ja, man muss auch sagen, mittlerweile ist man da auch so gut drin. Ich meine, ich bin nicht in der optimalen Zeit eingestiegen, sagen wir mal so. Ne? Ich bin mitten in dieser Corona-Zeit ja reingekommen. Das heißt, für mich war das jetzt nach 2 Jahren, in der zweiten Saison am Ende, war das jetzt für mich Neuland, dass ich viele Sponsoren das erste Mal persönlich kennengelernt habe, auch viele Fans überhaupt mal wieder in der Brose-Arena gesehen habe. Ich habe ja wirklich im Prinzip 1,5 Saisons ohne Zuschauer erlebt, also als reine Geisterspiel. Das war eh so ganz, ganz sonderbar, wie man da eben reinsteigt, weil ich da halt viele Kontakte einfach noch überhaupt nicht bekommen habe. Das heißt, ja, ich bin gefühlt immer noch am Anfang erst von dem Ganzen.
Jetzt hast du ja gesagt, vor der Saison neue Mannschaft zusammenstellen, gerade an kleinen Standorten ein Problem. Jetzt ist Bamberg sehe ich nicht mehr der ganz große Standort, der mal war, aber als kleiner Standort würde ich euch auch nicht bezeichnen. Ihr habt vor dieser Spielzeit komplett die Ausländer ausgetauscht und trotzdem während der Saison doch sehr ordentlich nochmal nachverpflichtet. Woran lag's?
Ich glaube übrigens, das ist der Unterschied zu Bayreuth hier in Bamberg. Ich glaube, in Bamberg hast du nochmal ganz andere Möglichkeiten, logischerweise. Ich habe es gesagt, die Stadt lebt Basketball, du hast hier eine komplett andere Infrastruktur. Das heißt, du kannst da in eine komplett andere Richtung ziehen. Du hast absolut recht. Ich glaube, das, was auch passiert ist, ist nicht gut. Ich glaube, das tut auch dem deutschen Basketball im Allgemeinen nicht gut, wenn wirklich immer so ein hoher Austausch des kompletten Kaders da teilweise ist. Also ich glaube, dass die BBL einfach viel mehr Gesichter braucht. Man hat es gesehen an Ricky Paulding, an Per Günther, wie man diese Gesichter benötigt und was auch wiederum der Grund ist, warum wir auch den Christian Senkfeld jetzt so langfristig unter Vertrag haben. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für ausländische Spieler. Hier in Bamberg wird immer von dem Wannamaker erzählt, von dem Stelnix, Zisis und wie sie alle heißen. Das sind hier diese Legenden, sage ich mal. Und die musst du auch versuchen, wieder zu erschaffen. Und sowas schaffst du nur, indem du Spieler über viele Jahre in einem Standort hältst. Gleichzeitig muss es aber natürlich auch funktionieren. Also es muss natürlich auch sportlich irgendwo passen. Ich glaube, was wir hier in Bamberg absolut verloren haben im letzten Jahr, ist so eine eigene Identität aufzubauen. Also zu sagen, okay, dafür steht der Bamberger Basketball. Für mich im Moment der Bamberger Basketball steht eigentlich nur für diese tollen Fans, die uns jetzt auch, selbst wenn wir in den Playoffs mit 30 Punkten gegen Alba Berlin verlieren, dann immer noch mit Standing Ovations dann aus dem Spiel verabschieden und aus der Saison verabschieden, was wirklich sensationell war. Aber wir haben es nicht geschafft, uns auch irgendwo von einzelnen Personen loszulösen. Also wir müssen jetzt einfach es schaffen, als Organisation für etwas zu stehen und selbst wenn es zu einem Trainerwechsel kommt, dann nicht wieder den kompletten Reset machen zu müssen, sondern dann wirklich auch irgendwas aufbauen zu können.
Jetzt hast du Trainerwechsel angesprochen. Das war ja auch eines der großen Themen in der Saison. Johann Reuerkers entlassen. Kannst du noch mal so ganz kurz die Gründe auffüllen?
Ja, die Gründe. Also ich glaube einmal, dass es ein Fehler war. Wie gesagt, der Johann Reuerkers war ja schon vor mir hier. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich ihn verpflichtet habe, sondern er war schon da. Wir sind dann quasi gemeinsam gestartet. Johann ist auch ein unheimlicher Basketballfachmann, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, jeder, der sich mit ihm mal über Basketball unterhalten hat, das ist schon ein großes Kino und das macht doch wirklich Spaß. Ist auch wirklich ein angenehmer Mensch, wenn man mit ihm redet. Aber aus meiner Sicht, was ein Fehler war, glaube ich, alles auf ihn zu konzentrieren. Also, dass wirklich er sämtliche Entscheidungen getroffen hat. Und es hat aus meiner Sicht auch nicht mehr funktioniert. Also es waren einfach in der Kaderzusammenstellung wurden aus meiner Sicht viele Fehler gemacht und letztendlich hat er den Kader komplett verantwortet. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und ich habe da irgendwo auch nicht mehr so eine Idee, die habe ich auch wirklich vermisst dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Und ich habe dann auch gedacht, okay, wir mussten auch irgendwo den anderen den Puls setzen. Das hat einfach nicht mehr funktioniert. Also ich kann mich erinnern, es ging einfach nichts mehr voran und es war irgendwo so ein bisschen so eine gewisse Planlosigkeit. Ich glaube nicht unbedingt, dass es nur am Headcoach lag, aber ab einem gewissen Zeitpunkt in der Saison, du hast nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, du verpflichtest ständig nach, du kannst dich ständig weiter die Spieler reinwerfen, irgendwo musst du das dann globaler angehen und dann kam es ja einfach zu dieser Entscheidung. Es ist nie leicht, weil ich glaube, eine Trainerentlassung ist immer schlecht, weil da gibt es eigentlich immer nur Verlierer, das sollte auch nicht passieren. Im Nachhinein fragt man sich schon, hätte man das früher machen sollen, hätte man das später machen sollen, war jetzt der Wechsel erfolgreicher? Ja, nein, keine Ahnung, das wird man in der Zukunft sehen. Ich bin auf jeden Fall jetzt froh, dass ich Eulen Armiel habe, weil das ist für mich ein absoluter Wunschkandidat als Trainer, so jemanden in der Organisation zu haben.
Warum? Was ist das für ein Trainer? Du hast eben positiv über Johann Reuerkers, auch als Mensch, auch als Basketball in An- und Abführung, auch positiv gemeint, Nerd gesagt. Was ist der neue Coach oder der jetzt schon ein paar Wochen bei euch ist? Den ich verlängert habe. Was ist das für ein Typ?
Also wenn ich jetzt was Positives über Oren sage, heißt das nicht, dass es negativ ist, was ich nur mache. Also ich sehe das jetzt mal komplett isoliert. Also das muss, ja, ist ja klar, bei mir wird dann immer alles mögliche in den Mund gelegt, ne? Aber das, in dem Fall rede ich jetzt nur über Oren. Oren ist für mich jemand, der extrem bodenständig ist, der wirklich, für mich ist es so ein Basketballarbeiter. Das ist jemand, der den ganzen Tag nur Basketball in seinem Kopf hat. Was ich unheimlich wichtig finde bei ihm ist, er ist sehr emotional, aber immer im Positiven. Also sprich, man sieht es an der Seitenlinie, der tobt da, der rastet da aus, wenn Fehler gemacht werden. Aber man hat immer das Gefühl, dass es ihm nur um die Sache geht. Es geht ihm nicht um irgendwas Persönliches. Also sprich, der schreit dann den Spieler an, der Spieler reagiert oftmals so, okay, was will der gerade von mir und schaut ihn dann wirklich erstaunt an. Dann können die sich auch an der Seitenlinie anschreien, aber dann geben sie sich beide die Hand oder klatschen ab und dann, du weißt sofort, okay, das ist auf dieser sachlichen Ebene und der Trainer, ob es richtig oder falsch war, hat aber zumindest seine Kritik geäußert, hat es dem Spieler auch genau richtig wiedergegeben und die können beide weitermachen. Und das ist für mich so ein Prozess, der extrem wichtig ist, dass man, im Orden geht es immer um dieses tägliche Besserwerden. Das ist einfach dieses Entscheidende. Dem geht es nicht um irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten oder irgendwas, sondern der möchte einfach die Organisation voranbringen. Zum Zweiten ist es jemand, der einfach versteht, dass Brose Bamberg einfach eine große Organisation ist, die auch besonders tickt, aber der gleichzeitig auch den Anspruch hat, Brose Bamberg wieder in diese Sphären zurückzuführen, wo sie mal waren. Also der weiß um diese Tradition, die es hier einfach in Bamberg gibt. Ich glaube, dass dieser Funke auch extrem schnell auf die Fans übergesprungen ist. Die haben sehr, sehr schnell verstanden, okay, der Eulen weiß genau, um was es in Bamberg geht. Das hat man gemerkt, die fangen an, ihn zu lieben. Ich wurde da schon nach 4 oder 6 Wochen wurde ich da, und da haben wir viele Spiele verloren. Da wurde ich schon fast beschimpft, dass ich den Trainer noch nicht verlängert habe, dass es tendenziell nach einer Saison vorbei sein kann. Also da muss man wirklich einiges von aus den Fankurven anhören. Wobei ich ihn zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar schon verlängert hatte. Also es war eh so ein bisschen schwierig. Aber unabhängig davon, und er ist auch ein Teamplayer, das ist auch ganz wichtig. Das ist auch genau das, womit wir in die Zukunft gehen. Es gibt so eine Anekdote zum Beispiel, wo ein Spieler fragt, ob er nach einem Auswärtsspiel separat nach Hause fahren kann, weil irgendwie Familie da ist oder was auch immer. Und er sagt einfach, ja, frag den Teammanager. Und der Teammanager war so komplett perplex, so, wieso soll ich das entscheiden? Du bist doch der Coach, ja? Und dann sagt der Coach, ja, aber ich kenne doch nicht die Team-Rules. Das ist doch dein Job, du bist der Teammanager, du musst es entscheiden. Das steht doch auf, das ist dann quasi dein Titel. Und dann sieht man einfach, wie er denkt. Er denkt nicht irgendwie, ja, ich muss alles entscheiden, ich muss alles in der Hand haben, sondern nein, es gibt andere Personen, die mich da unterstützen. Und genauso ist es jetzt auch, was wir in der Zukunft planen beim Recruiting-Prozess, dass er einfach andere Coaches an seiner Seite hat und die sich alle einig sein wollen, dass wirklich dieser Spieler, den wir in Zukunft haben wollen, dass der dann auch wirklich zu uns passt.
Wie seid ihr auf ihn gekommen und wie schnell habt ihr ihn überzeugt? Hat das lange gedauert? Oder war er sehr schnell auch von dem Projekt Bamberg dann nächstes Mal überzeugt? Ich mache das auf jeden
Fall. Es war ein langer Zufall. Zufall. Ich habe seinen Agenten angefragt wegen einem anderen Trainer tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Und dann hat sein Agent gesagt, hier, was ist denn mit dem Trainer? Ich sage, nee, Moment, der ist doch unter Vertrag, der ist doch in Jerusalem gerade eben. Ich sage, nee, nicht mehr. Also der ist gerade eben auf dem Markt verfügbar. Ja, und ich hatte ihn schon länger auf dem Schirm tatsächlich, weil ich ihn eben noch aus Champions League Zeiten eben kannte. Fand ihn immer interessant. Hätte ihn vielleicht auch gerne früher schon gehabt, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, war für mich eigentlich in dem Fall erstmal keine Option, weil ich nicht dachte, dass er auf dem Markt ist. Hat sich dann, war eigentlich eine glückliche Fügung und was ich auch nicht wusste, dass Oren immer in die BBL wollte und auch mit einem Club vor dieser Saison schon auch sehr, sehr enge Gespräche hatte oder wo er quasi dann letztendlich als einer von zwei Kandidaten nicht genommen wurde. Deswegen fand ich, das hat extrem gut gepasst. Ja.
Jetzt hast du gesagt, Orens Ziel sei es auch, den Club in die Sphären zurückzuführen, in denen er mal war. Ist das nicht utopisch angesichts der Tatsache, wie weit euch mittlerweile München und Berlin enteilt sind?
Ja, ich glaube, also nicht wahr im Sinne von Euroleague, da bin ich vollkommen bei dir. Aber zumindest, ich rede jetzt von den letzten zwei Saisons, wo wir jetzt da sind, dass wir jetzt mit Ach und Krach in die Playoffs reinschlittern, das habe ich damit gemeint, sondern dass du einfach. Ich meine, man darf das auch immer nicht zu schlecht reden. Ja? Ich meine, wenn man wirklich zwei sehr durchwachsene Saisons hat, die schlecht sind und du kommst trotzdem noch als Platz 8 auf Platz 8, ist es nicht alles komplett verkehrt. Ne? Dann ist nicht alles richtig schlimm, aber trotzdem sind wir hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Aber was, glaube ich, Bamberg schon wieder erreichen muss, dass sie zumindest mal einen fixen Startplatz im internationalen Wettbewerb haben, also sprich Eurocup oder Champions League, da müssen wir hinkommen und dass wir schon so eine gewisse Winning Organizations sind, die mit diesem Selbstbewusstsein auch auftreten kann, weil das fehlt uns gerade komplett. Wir sind ja teilweise, jeder hat Bock, gegen Bamberg zu gewinnen, weil man einfach diesen Traditionsstandort besiegen kann, aber wir haben irgendwo nicht mehr dieses Selbstbewusstsein, dass wir sagen können, hey, wir sind Bamberg, wir können jeden schlagen und da müssen wir wieder hinkommen.
Jetzt hast du schon angesprochen, er ist ein Teamplayer, auch das Thema Recruiting angesprochen. Ihr habt jetzt eine Kooperationsvereinbarung mit einer Scouting-Agentur abgeschlossen. Wie genau muss man sich so etwas vorstellen?
Das ist aus meiner Sicht eigentlich keine große Geschichte, weil eigentlich glaube ich, dass die meisten Head Coaches solche Scouts an der Hand haben. Ich meine, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber so kenne ich es zumindest von den meisten Coaches, dass sie damit mit Scouts entsprechend arbeiten. Was wir eben gemacht haben, ist, dass wir das von Clubseite aus haben, eben unabhängig vom Head Coach. Letztendlich ist es so, dass Spielerprofile eingegeben werden, die wir zukünftig suchen wollen und die auch wirklich permanent wird diese Liste gepflegt. Also permanent haben wir jetzt quasi einfach einen gewissen Bestand an Spielern, die für uns interessant sein könnten, allein vom Potenzial her, aber auch natürlich von der finanziellen Range her, sodass wir das einfach so ein bisschen outgesourced haben, diesen Prozess, den vielleicht ein Sportdirektor machen würde mit in Verbindung mit Scouts, aber wir haben einfach jetzt eine Zusammenarbeit mit einer Agentur, die uns einfach diese Arbeit abnimmt, sodass wir einfach wesentlich schneller Spielernamen haben und da auch nicht unbedingt immer auf Agenten angewiesen sind. Also sprich, was immer schlecht ist, du hast zum Beispiel eine Verletzung oder ein Spieler geht, aus welchen Gründen auch immer, und du musst dann aktiv werden. Und dann macht es natürlich schon mehr Sinn, wenn du da einfach auf Listen zurückgreifen kannst, wo du sagen kannst, okay, das sind die Spieler, die für mich vielleicht in Frage kommen. Oder das sind auch Spieler, wo ich vielleicht weiß ich es in einem Jahr interessant für mich, die ich dann auch gewissermaßen ein bisschen verfolgen kann.
Ganz konkret, wer ist denn für nächste Saison außer unter Vertrag? Also wir wissen, Oren Amiel, ihr habt Arne Woltmann als Assistant Coach zurückgeholt, ihr habt Chris Sengfelder bis 2025 fix gemacht. Große Sache für euch, gar keine Frage. Wer sonst ist denn safe für 2022, 2023?
Vertrag hat noch Marvin Uwe. Und das war es dann auch schon tatsächlich. Und das ist schlecht, weil es ist genau das, was nicht passieren sollte. Natürlich sind wir jetzt noch in Gesprächen gerade eben, auch schon in weiten Gesprächen mit dem einen oder anderen deutschen Spieler aus dieser Saison. Da hoffe ich auch, dass wir mindestens noch einen halten können. Ja, und dann müssen wir einfach gucken. Also ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass wir den einen oder anderen Ausländer, den wir hatten, nochmal sehen. Allerdings besteht auch keine große Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Aber das ist genau das, was ich sage. Wir müssen jetzt wieder auf irgendwas aufbauen, wo wir langfristig aufsetzen können, weil das hat einfach nicht gepasst.
Du hast gesagt, du bist in einer Zeit gekommen, die schwierig war mit Corona. Wie siehst du denn die Chancen, dass es in der nächsten Saison zu einer größeren Normalität wiederkommen kann?
Ich bin gespannt, wie sich die BBL erstmal entwickeln wird. Ich glaube, dass sie in diesem Jahr schon sehr, sehr kompetitiv war. Allerdings auch immer dieser Corona-Faktor reingespielt hat. Da wurden wir sehr früh getroffen, mit sehr vielen Verletzungen. Wir hatten sehr viele Knochenbrüche in dem Fall. Das muss man so drastisch formulieren. Bei uns ist ja wirklich, ich kann mich daran, also uns hat es nicht mal so sehr durch Corona-Erkrankungen erwischt. Ich glaube, da hatten wir zwei Spielverlegungen, wo wirklich mal die ganze Mannschaft platt war. Aber das ist jedem letztendlich irgendwie so gegangen und jeder hatte diese Probleme. Aber trotzdem hatte ich schon so das Gefühl, und es wird jetzt auch interessant werden, gerade auch in Rostock, die da ein starker Aufsteiger sind, es ist nicht mehr ein Selbstläufer. Es heißt nicht mehr, okay, das sind die großen vier und die werden auf den ersten vier Plätzen landen, sondern es wird immer irgendwelche Überraschungsmannschaften geben. Gleichzeitig wird es aber auch Überraschungsmannschaften aus dieser Saison geben, die, glaube ich, nicht mehr so weit oben landen werden. Ich glaube, was wir am Ende der Saison gezeigt haben, war mit diesen 9 Siegen aus 11 Spielen, vielleicht war der eine oder andere glücklich oder nicht, aber aus meiner Sicht war es trotzdem irgendwo verdient, dass wir hinten raus sehr, sehr stark geworden sind und da auch wirklich so gewissermaßen unsere Qualität gezeigt haben, die wir aber zuvor nicht gezeigt haben. Wir haben nie es geschafft, eine Kontinuität zu schaffen. Und ich glaube, das ist für uns notwendig, dass wir wirklich die Spiele gewinnen, egal gegen wen es geht, weil es halt immer Mannschaften gibt, die du fast im normalen Umstand nicht gewinnen kannst. Was mich zuversichtlich macht, wenig, weil ich glaube, das ist auch immer eine gewisse Glückssache. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir jetzt die Mannschaft gut zusammenstellen, wenn wir eine klare Idee entwickelt haben, wie die Mannschaft aussehen soll, dass wir dann zumindest eine hohe Sicherheit haben können, dass wir es schaffen können. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass wir eben nicht in einer Etatsphäre unterwegs sind, wo man diese Sicherheit eben hat, sondern das sind dann einfach schon sehr, sehr viele Mannschaften, entweder knapp vor uns oder gleichwertig oder knapp hinter uns. Und es sind dann einfach Nuancen. Es ist dann teilweise auch einfach, ich habe mit Lars Marcel mal darüber gesprochen vor einigen Monaten, es ist dann oftmals auch einfach Glück, dass du haben musst, dass du genau den richtigen Spieler erwischt.
Jetzt Thema Corona nochmal. Glaubst du, wir werden in der nächsten Saison weniger Spielausfälle erleben oder ist das eigentlich überhaupt nicht absehbar, weil eben die Virologen sagen, kann durchaus im Herbst die nächste Welle kommen und jetzt im Sommer wird es ein bisschen entspannter, aber verlasst euch da mal nicht drauf. Gibt es denn aus deiner Sicht irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, die man ergreifen könnte, um solche zu erwartenden Probleme ein Stück weit abzufedern?
Also erstmal glaube ich, dass die BBL relativ gut durchgekommen ist durch die Saison. Es gab ja Spielausfall, gab es ja nur einen tatsächlich, das andere waren immer nur Spielverlegungen. Ich glaube, da hat die BBL einen exzellenten Job gemacht, auch mit diesen Ansetzungen, also um da mal namentlich Dirk Schiller zu nennen, der da wirklich immer innerhalb kürzester Zeit das geschafft hat, das immer zu gewährleisten. Ich glaube, wir haben als Clubs gerade am Anfang sehr viel versucht mit den Aufrufen zu Impfaktionen und so weiter, die schon gut angenommen wurden, aber ich meine, es erlebt er selber, legt er jetzt nimmt er ja keine mehr Rücksicht auf irgendwas. Ich glaube, du kannst da dich nicht wappnen oder vorhersehen, das funktioniert nicht. Ich halte auch nichts davon, das Ganze zu restriktiv zu machen, sondern du bist ja eigentlich trotzdem ein Querschnitt aus dem ganz normalen Alltag der Bevölkerung. Ich befürchte auch, dass es im Herbst wieder schlimmer werden wird, wobei es zieht ja jetzt ja schon an mich zu, zumindest habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es überall jetzt wieder mehr Infektionen weiterhin gibt, obwohl man ja eigentlich denkt, im Sommer ist es komplett wieder weg. Es bleibt einfach, ganz ehrlich, ich glaube, wir können nur hoffen, dass es einfach mit der aktuellen Virusvariante, dass es einfach nicht eine schlimmere Variante ist, sondern dass es einfach nur relativ glimpflich in den meisten Fällen ausgeht.
Man merkt viele, viele Herausforderungen. Du hast von Hamsterrad geredet. Es sind jetzt wichtige Tage, auch um die neue Saison zu planen, zu organisieren. Wann machst du wie Urlaub?
Ja, ist eine gute Frage.
Entschuldigung.
Ich meine, im Juli werde ich wahrscheinlich Urlaub machen, wobei man da einfach immer davon ausgehen muss, dass man da auch Verträge schreiben wird, ja, oder verhandeln muss. Das gehört einfach dazu, es geht nicht anders. Aber ja, also jetzt ist es so, also man kann sich so vorstellen, die Saison ist vorbei, dann steht aber erst noch viel an, Verabschiedungen, Fanfest, Gespräche auch mit Spielern, gleichzeitig auch Sponsoren, die vielleicht unter Vertrag genommen werden müssen. Das sportliche Staff ist jetzt gerade eben im Urlaub, das geht dann so ab Juli wieder los, dass sie da sind, wobei auch da, auch als Coach hast du jetzt keine Freizeit, ja, du kannst vielleicht mal ein, zwei Wochen etwas kürzer treten, aber eigentlich bist du da auch jeden Tag dabei, wieder zu suchen, also Urlaub versuchst du eigentlich immer so im Sommer ein, zwei Wochen unterzubekommen und dann ist natürlich oftmals während der Saison müsstest du eigentlich gucken, dass du es hinbekommst. Ja, also ich sag mal, Oktober ist Saisonauftakt und dann Mitte Oktober, wenn du dann vielleicht, wenn dann ein Fieberbreak ist oder wenn dann nur Auswärtsspiele sind, wo du einfach sagst, okay, ich fahre jetzt mal ein riesen Auswärtsspiel nicht mit und ist immer so ein bisschen spielplanabhängig.
Hast du in deinem Arbeitsalltag Rituale, immer wenn du morgen kommst du immer zu einer gleichen Zeit, machst du immer erstmal deinen Kaffee oder Kekse oder gibt es irgendwas? Wir wollen dich auch ein bisschen noch kennenlernen, weißt du, gibt's irgendwie
Ich habe gerade schon gesagt, es ist immer schwer, den Tag zu planen, aber grundsätzlich ist natürlich, ich bin spätestens um 9 im Büro. Meistens telefoniere ich aber davor schon im Auto. Also das ist, also meistens geht es irgendwann so um 7:30, 8 los, manchmal ein bisschen früher, später eigentlich selten. Klar, Kaffee ist ein wichtiger Bestandteil. Was ich in letzter Zeit sehr viel mache, ist, dass ich tatsächlich eine aktive Mittagspause mache. Also sprich, dass ich versuche, genau da ein bisschen ins Gym zu gehen, ein bisschen zu trainieren oder am Nachmittag dann laufen zu gehen oder abends laufen zu gehen. Aber das sind jetzt keine Rituale in dem Sinn. Ja, natürlich habe ich meine schon Fixes mit dem Team, mit den einzelnen Mitarbeitern.
Rituale jetzt in dem Fall hast du nicht. Ja. Wie unterscheidet sich ein Tag des Geschäftsführers Philipp Galewski zwischen Spieltag 11 und 12 in Bayreuth mit einem Tag des Geschäftsführers Philipp Galewski zwischen Spieltag 11 und 12 in Bamberg? Ist das genau das Gleiche? Ist das eine Schablone? Oder ist es in Bamberg komplett anders?
Also, was schon wichtig ist, ich wohne noch in Bayreuth. Das heißt, früher bin ich mal ins Büro einfach mit dem Rad gefahren, aber eigentlich immer mit dem Rad gefahren. Jetzt setze ich mich ins Auto. Hat natürlich den Vorteil, dass ich da jetzt dann telefonieren kann oder dass ich mal einen Podcast hören kann. Deswegen komme ich ja auch zu euch. Deswegen habt ihr das geschafft. Wobei du da schon, wie gesagt, im Auto kannst du ja auch produktiv sein, auf jeden Fall. Was sich unterscheidet, ist, dass normalerweise war ich mit Raul wahrscheinlich an 3-4 Tagen in der Woche Mittagessen. Das hat man einfach gemerkt, dass man dann auch gewissermaßen auch ein Gewicht zulegt. Wahrscheinlich beidseitig. dadurch haben wir aber auch diesen unheimlich engen Austausch bekommen. Das kann ich jetzt natürlich anders machen, indem ich einfach bewusst dann eben ins Trainingszentrum baue, mich mit Oren treffe und es dann auch, wie soll ich sagen, die Meetings vielleicht ein bisschen produktiver sind. Aber ob jetzt das so ein großer Unterschied ist, ich glaube nicht. Nee, es ist genau das Gleiche. Du hast Sponsorentermine, du hast irgendwelche Sachen, die du im Team klären musst. Ich glaube, vom Alltag her ist es ähnlich.
Du sagst, du wohnst noch in Bayreuth. Wird das so bleiben oder planst du einen Umzug nach Bamberg?
Ich glaube, es gibt schon Situationen, wo man sagt, hey, man sollte auf jeden Fall in Bamberg sein. Manchmal ist es aber auch ganz gut, wenn du ein bisschen Abstand hast, weil du wirst natürlich, das klingt jetzt blöd, aber du wirst, wenn du in der Stadt wohnst und dann auch abends in der Stadt bist, zum Essen bist, was auch immer, du wirst einfach 24/7 mit Basketball zugebombt. Und das werde ich in Bayreuth auch, das muss man auch dazu sagen, weil man da natürlich schon eine gewisse Bekanntheit einfach hat, weil einfach viele einen erkennen, was auch schön ist, wenn man da bekannte Gesichter sieht. Aber so ein bisschen Abstand ist einfach nicht so verkehrt. Und gerade diese Fahrt im Auto, die hilft einem, um einfach mal kurz abschalten zu können. Ich meine, es arbeitet ja trotzdem alles. Wenn du an einem Wochenende laufen gehst, machst du dir trotzdem die ganze Zeit Gedanken. Am Sonntag ruft dich der Agent an, dann bist du trotzdem am Arbeiten. Das ist aus meiner Sicht eigentlich relativ egal, wo du wohnst. Was für mich nur wichtig ist, dass diese Strecke Bayreuth-Bamberg, die ist gar nicht so, so krass, weil die Autobahn, die ist quasi leer. Da ist nicht viel los und du fährst ja in einer guten halben, ja, dreiviertel Stunde bist du auf jeden Fall dann vor Ort. In der Großstadt wärst du wahrscheinlich auch mit dem Pendeln beschäftigt, wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst. Was für mich ein bisschen schade ist, dass ich nicht mit dem Fahrrad fahren kann. Dafür ist die Strecke ein bisschen zu weit. Das würde ich ganz gerne machen, um da noch ein bisschen aktiver zu sein. Aber ich habe es jetzt aktuell nicht geplant, aber ausschließen darf man da jetzt auch nichts. Ja? Das ist nicht so, dass ich sage mal so, Bamberg ist die schönere Stadt, würde ich sagen, definitiv. Hat dadurch aber auch viel mehr Touristen als Bayreuth. Ist dadurch auch überlaufen am Wochenende bei schönem Wetter. Ansonsten sind die Städte aber absolut vergleichbar. Das muss man einfach sagen, von der Größe her. Ja, ich habe mir da ehrlich gesagt auch nie so ganz Gedanken gemacht. Aber ist halt auch so mit Frau, ihre Schwiegermutter, die dann einfach in der Bayreuther Ecke wohnen, hat es auch einfach dann quasi familiäre Gründe.
Jetzt bist du in Freak City. Bist du auch ein Freak?
Ich liebe es tatsächlich in Bamberg, wie die Fanclubs, das sind ja drei Fanclubs, die wir haben, was die für Stimmung machen. Das ist wirklich sensationell, das habe ich dir neulich auch erst gesagt. Weil was ich beim Fußball immer so ein bisschen beneidenswert finde, ist wirklich diese Stimmung von den Rängen. Also wenn du wirklich in einem Stadion bist und da diese Fangesänge kommen, nicht nur diese stumpfe Trommeln, sondern wirklich Gesänge, wenn das in Bamberg ist, finde ich richtig stark. Also es macht richtig Spaß und ich glaube, jeder, der sagt, er kann es nicht so ganz nachvollziehen, wie wir Christian Senkfelder verlängert haben zum Einlauf, also quasi beim Einlauf der Spieler haben wir diese Bekanntgabe gemacht und was danach dann für eine Stimmung in der Halle war, ich glaube, wer sich da dann nicht als Freak bezeichnen kann, der hat wirklich viel in seinem Leben falsch gemacht oder ist ein emotionaler Eisblock, weil das war wirklich sensationell. Deswegen, ich glaube, es ist unheimlich leicht, wenn du bei einer Borussia Arena mit den Fans zusammen warst, dann auch wirklich zum Freak zu werden, weil es einfach eine besondere Atmosphäre ist.
Ich wollte es gar nicht so auf Bamberg hinaus, ich wollte auch nochmal fragen, bist du vielleicht Musikfreak, bist du vielleicht ein Kochfreak oder liest du ganz viele Bücher, bist du ein Krimi-Freak oder bist du einfach ein Geschäftsführer-Freak?
Ja, nee, Freak bin ich, glaube ich, nicht, also um Gottes Willen. Auf keinen Fall. Ich gehe ganz gerne Radfahren, tatsächlich Rennrad fahren, aber ich bin ja kein Freak, um Gottes Willen. Das ist eher so ein Ausgleich, aber um ehrlich gesagt sind solche Fragen über sowas mache ich mir nie Gedanken, ob ich irgendwas zu exzessiv mache. Ich glaube nicht. Schaut auch nicht so aus, oder?
aber was du auf jeden Fall bist, ist, du bist in Anführungszeichen ein Funktionär. Wie ist dieser Begriff für dich besetzt? Positiv, negativ, neutral?
Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich nie bei einem Verband oder bei einem Verein arbeiten wollte, weil für mich der Begriff Funktionär unheimlich negativ besetzt ist. Ein Funktionär ist irgendjemand, der so im Hintergrund seine Fäden irgendwie hat, aber irgendwie, wie soll ich sagen, ich lege das immer negativ aus. Funktionär ist jemand für mich, der irgendwie auch immer mitreden muss und da seine Meinung kundtun muss und immer sich für sehr wichtig hält. Ja, der sich da auch irgendwo so ein bisschen in den Vordergrund immer rücken muss. Boah, ich bin Funktionär. Ich finde es furchtbare Bezeichnung. Ich mag das nicht. Das ist so Leute, die eigentlich wenig mit dem tatsächlichen Geschehen dann zu tun haben, sondern die eher immer so im Hintergrund sind. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich selbst bin, wobei ich ehrlich gesagt immer versuche, mich so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Deswegen ist es mir auch lieber, wenn ihr in eurem Podcast eigentlich Spieler, Trainer interviewt und nicht unbedingt mich als Geschäftsführer, weil ich halte mich da eigentlich, ich möchte da eigentlich nicht so viel auf der Bühne sein, um ehrlich zu sein, sondern da sollen wirklich die Leute, die diesen Sport prägen, im Sinne von aktiv prägen, die sollten da eigentlich eher beleuchtet werden.
Wir haben ja die Wahl, Olli, wir können ja den Podcast einstellen mit Philipp Galewski, Geschäftsführer Brose Bamberg, oder mit Philipp Galewski, Basketballfunktionär. Ich glaube, wenn wir ihn nie mehr haben wollen im Podcast, nehmen wir letztere Option.
Zum Schluss eine Frage noch, wir haben ja, du warst ja so offen, hast ja gesagt, dass du zweimal sozusagen in diese Funktion gekommen bist, ohne es unbedingt von Herzen alleine entschieden zu haben. Wenn du jetzt noch einen Traum hast, was würdest du denn gerne in der Zukunft mal machen wollen, beruflich?
Ich habe es vorhin gesagt, ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Also für mich ist es jetzt aber wirklich so in der Situation hier in Bamberg, dass es jetzt für mich überhaupt keinen Grund gibt, da jetzt irgendwie was anderes planen zu müssen, weil ich glaube, du kannst an diesem Standort noch unheimlich viel entwickeln. Ich glaube, du musst auch vieles entwickeln, du musst da vorankommen. Wir haben wirklich extrem viele Baustellen, also wir sind da wirklich am Anfang und werden da auch noch sehr, sehr lang brauchen, um da weiterzukommen. Also wir haben eine gewisse Basis hier geschaffen, aber wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, wir sind nicht am Limit, nicht mal ansatzweise. Deswegen gibt es für mich jetzt nichts, wo ich sage, ich muss da irgendwo anders hinbekommen. Und das Schlimmste, also ich kann mir auch niemals vorstellen, jetzt zu einem anderen Sportclub nochmal zu gehen, weil diese Transition von Bayreuth zu Bamberg ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, weil ich mir damals in Bayreuth auch niemals hätte vorstellen können, dass ich mal in Bamberg irgendwie Geschäftsführer bin. Das funktioniert, dachte ich mir, dass es nicht funktionieren kann. Hätte auch, glaube ich, niemals funktioniert, indem du direkt wechselst. Also ich glaube, von Medi Bayreuth zu Große Bamberg, das hätte nicht funktioniert, sondern es ging bei mir über Umwege. Und das ist auch gut so. Und ich merke auch jetzt so also langsam, dass so Medi Bayreuth, du hast ja trotzdem noch den Basti Dorit dort, der damals schon war, aber glaube ich, im Weggang von Raul Korner habe ich jetzt nicht mehr so diese Kassenverbindungen. Wobei man immer sagen muss, in der Geschäftsstelle sind immer noch sehr, sehr viele Leute. Also Johannes Feuerfrei, mein Geschäftsführerkollege, ist mein ehemaliger Praktikant. Ja? Und natürlich bin ich mit ihm befreundet und sehr, sehr eng. Und das ist auch schön so. Aber trotzdem merke ich schon, dass ich emotional jetzt in Bamberg auf jeden Fall behaftet bin. Und auch überhaupt nicht mehr Medi Bayreuth so richtig verfolge, sportlich oder wie auch immer, sondern man tauscht sich mal kurz aus, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, da muss ich jetzt in der Oberfanghalle dabei sein. Das mache ich dann nicht mehr. Ne? Also deswegen, ich habe da keine Ziele, will ich auch nicht, sondern das Einzige, also für mich jetzt, die sich abseits des Bamberger Basketball darstellen, sondern ich bleibe jetzt erstmal hier und habe da jetzt auch keinen 3-Jahres-Plan, 5-Jahres-Plan. Nee, das macht keinen Sinn für mich. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir hier den Standard weiterentwickeln und dann gucken wir mal, was passiert.
Klingt ein bisschen nach einmal Franke, immer Franke.
Das stimmt allerdings. Also ich meine, ich bin, warum auch immer, nie aus diesem, also gleich mal Auslandssemester oder was auch immer, aber ich bin nie aus diesem Franken-Ding rausgekommen. Also ich habe in Unterfranken mal kurz studiert und bin dann in Oberfranken gelandet. Also ja, aber er hat jetzt, ja, wobei Franken ist super. Sind wir einfach ehrlich, wie es ist.
Franken ist super, gibt es ein schöneres Schlusswort?
Man soll Gott für alles danken, auch für einen Oberfranken.
Ja, richtig. Oder Mittelfranken. Ich glaube, den Spruch hat jeder auf Ober, Mittel, Unter. Ja,
so ist es, so ist es.
Ja, lieber Franke, Philipp Galewski. Danke für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch für die Einblicke, was dein Leben angeht, aber auch was das Leben rund um in Bamberg macht. Finde ich spannend, ein bisschen in deinen Alltag reinzuschauen. Das war super. Danke für die Zeit. Bleib auf jeden Fall gesund. Das ist das Allerwichtigste in diesen Zeiten.
Das kann ich nur zurückgeben. Ich bedanke mich für das Interesse am Bamberger Basketball und an mir und freue mich schon auf die neue Saison mit euch dann wieder.
Genau, super, dann laden wir dich ein, aber nicht als Funktionär.
Lieben Dank, hau rein, ciao.
Alles Gute, das war der Podcast Talking Basketball, diesmal mit Philipp Galewski, der Macher aus Bamberg. Dankeschön, Stefan, bis bald, du bist auch ein Macher. Was machst du heute noch?
Was ich heute noch mache? Ja. Das ist eigentlich eine gute Frage. Das sind alles Tätigkeiten, die willst du nicht machen. Also ich muss heute wirklich hier so im Haus ein paar Sachen machen, auf die ich wenig Lust habe, gestehe ich offen und ehrlich.
Deswegen hätten wir gerne wahrscheinlich noch 2 Stunden weiter mit Philipp sprechen können.
Damit ja, du, durchaus.
Ne, aber jetzt ran an den Hammer oder was auch an den Schraubenzieher, was auch immer. Alles Gute, das war Talking Basketball. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.